Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Wir haben gestern nach der Probe miteinander gesprochen und ich habe die beiden Künstlerinnen zunächst gebeten, dem so vielfältigen Konzertprogramm eine Überschrift zu geben.
Also ich nenne es halt eh immer schon Mammutprogramm oder Marathonprogramm. Das ist mein Titel für das Stück. Für dich, Nina.
Es war eine Bergbesteigung von einem hohen Berg. Aber man geht durch unglaublich unterschiedliche Landschaften und wahnsinnig viele Farben und immer wieder andere Bilder. Ist schon eine sehr weite Reise und sehr abwechslungsreiche, farbige, inspirierende, nachdenkliche, feuernde, flammende. Ja, ist eigentlich sehr umfassend, dieses Programm.
Das ist ja auch in einer bestimmten Weise aufgebaut. Sie haben sich ja sicherlich auch gut überlegt, welches Stück den Anfang macht, was dann auf was folgt. Aus dramaturgischer Sicht, was sind dafür die Gründe, Frau Sonn?
Wir wollten verschiedene pragmatische Sachen berücksichtigen und inhaltliche und vor allen Dingen auch instrumententechnische für uns beide. Also Nina spielt ja 5 Instrumente in dem Programm. Das erklärst du vielleicht gleich auch noch. Und daher hast du gleich gesagt, ne, du willst eigentlich, dass es abwechslungsreich ist, nicht, dass ein Instrument zweimal hintereinander kommt oder so.
Ich finde es schon dramaturgisch. Der Manori spannt schon mal ein weites Feld auf. Und dann kommt dieses von Okisa, was vorbei ist. So schnell kann man gar nicht gucken. Und dann kommt mit Riem doch eine sehr ruhige, ganz andere, expressive Farbe. Und dann kommt dieses Kinderlied von Arnulf Herrmann, was aber sehr tiefgründiges Kinderlied ist und weiß Gott nicht harmlos. Also was aber nach dem Riem, glaube ich, einfach ganz stark kommt. Und dann kommt mit Hosokawa wieder ein starker Ruhepol, sehr expressiver, was auch dem Publikum einfach Raum gibt. Das Programm ist schon sehr dicht und dann kommt die zweite Uraufführung mit der Vierkanalorgel und dann halt der Apergis ist auch das längste Stück, was ja, einfach der totale Knaller ist und die Flamme am Schluss ist eigentlich die Zugabe.
Ja.
Gibt es denn Stücke, also aus logistischer Sicht sicherlich auch, aber eben jetzt auch aus stimmlicher Sicht, die Sie einfach nicht hintereinander singen können oder wollen? Also wo Sie sagen, wenn ich das gesungen habe, dann kann ich unmöglich danach so und so singen?
Genau, also das war zum Beispiel auch unser Grund, warum wir Tidro ans Ende gesetzt haben, die Flamme, weil das ist sehr viel mit total krassem Sprechen und schreien am Ende und danach kann ich eh nichts mehr machen. Das ist immer das Schlussstück, wenn ich das im Konzert irgendwo mache. Danach ist es vorbei. Genau, und deshalb musste Apergis auf jeden Fall davor, aber Apergis darf auch nicht früher kommen, weil wenn ich das gesungen habe, bin ich eigentlich auch schon fertig. Also, und Riem musste ziemlich an den Anfang, aber nicht ganz an den Anfang, weil Riem ist so abartig hoch und das muss man so ruhig kontrolliert halten. Also damit anzufangen ist relativ undankbar, wenn man nur ein bisschen nervös ist, kann es schnell in die Hose gehen. Und Manori ist perfekt zum Anfang für mich, für Nina ein bisschen gemeine Aufgabe, weil die muss da echt so virtuosen Zeug runterrasseln, das ist unbeschreiblich. Und ich kann mich da so richtig schön mit einsingen mit dem Stück.
Es ist ja so, dass die Klarinetten und auch das Saxophon der Stimme und dem Klang der Stimme ja schon auch sehr nahe kommen können. Was ist sozusagen, wie erleben Sie das? Weil in diesem Programm gibt es ja Stücke, wo es schon, glaube ich, auch ein bisschen um diese Verschmelzung oder diese Hinwendung, gemeinsame Klangentwicklung geht und aber auch um extrem diverse Klänge von Stimme und den Instrumenten. Wie erleben Sie diesen Prozess des Verschmelzens?
Also ich fand halt das Spannende an dieser Stückauswahl, dass eben jeder Komponist so anders damit umgeht. Deshalb ist dieses Programm auch so ein Feuerwerk, weil jeder so einen anderen Zugang genommen hat. Und jeder könnte bestimmt auch ganz andere Stücke schreiben in der Besetzung. Aber dieser Auswahl ist es wirklich kein Stück in diesem Programm, was auch nur ungefähr einen ähnlichen Ansatz hat diesbezüglich. Mhm. Und das ist schon abgefahren, weil mit zwei Leuten so viel diverses Zeug zu machen.
Nun ist das ja auch ein Programm, das man irgendwie alleine vorbereiten muss. Aber natürlich muss man das auch irgendwie zusammenbringen. Jetzt ist das ja im Moment alles gar nicht so einfach. Wie viele Gelegenheiten hatten Sie, sich zusammen für dieses Programm zu treffen und gemeinsam daran zu arbeiten?
Na, die Gelegenheiten haben wir schon gefunden. Also zu zweit kann man doch gut proben. Also da sehe ich ehrlich gesagt auch kein Problem.
Und sind Sie inzwischen so ein eingespieltes Duo, würden Sie sagen, schon?
Wir werden gerade dazu, ne? Ja. Also vielleicht kann man noch dazu erzählen, eigentlich sollte dieses Programm ja letztes Jahr schon stattfinden für Ultraschall. Und ich habe das dann abgesagt, weil ich gesagt habe, es ist unmöglich für mich zu schaffen. Also obwohl ich eigentlich ganz schnell bin mit Lernen, aber also Apergis und so und Manorie, das waren alles so Stücke, das ist so viel Zeug, was man in den Kopf kriegen muss. Dann habe ich darum gebeten, dass wir es ein Jahr verschieben und Nina musste dann sich ein anderes Programm aus den Fingern saugen letztes Jahr. Und jetzt haben wir es gemacht und haben uns im Prinzip, also ich habe mich immer natürlich peripher, aber ich habe mich seit anderthalb Jahren mit den Stücken beschäftigt. Seit anderthalb Jahren lerne ich die und wir proben die jetzt seit mehreren Monaten immer wieder in Abständen. Also es ist schon eine, ja wie du sagst, eine Bergbesteigung gewesen. Es war schon ein Riesenprozess und ja, erstmal waren wir total niedergeschmettert, als wir dann hörten, dass es nicht vor Publikum sein kann. Und auf der anderen Seite sind wir froh, dass es überhaupt stattfindet. Aber es ist schon was ganz anderes, weil wir natürlich immer gehofft haben, so nach diesen anderthalb Jahren Vorlauf hat man dann am Schluss so eine jubelnde Menschenmasse vor sich. Und das ist jetzt nicht der Fall. Also da müssen wir dann morgen mal mit umgehen.
In der Probe gerade haben Sie auch das Stück von Jannik Giger mit sehr viel Freude gespielt und gesungen. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört und das wirkt fast wie so ein, es hat was Filmisches, was Theatralisches, was Opernhaftes. Also man sieht da gleich irgendwie ganz viele Farben. Es ist irgendwie wahnsinnig dick irgendwie als Stück. Können Sie mir ein bisschen was über dieses Stück erzählen? Sie haben auch, als Sie damit aufgehört hatten, dann gesagt, das hat total Spaß gemacht.
Ja, es ist vielleicht ein Kaleidoskop, wie Sie schon sagten. Da das Opernhafte ist drin, das Verzerrte ist aber genauso drin. Das Geräuschhafte, nicht so Konkrete. Und dann hat man plötzlich das Gefühl, man ist mitten in der Romantik. Und dann hat man das Gefühl, man ist in der Renaissancezeit. Und dann ist man wieder in der neuen Musik. Also wie ein Spiegel, der unterschiedliche Farben immer wieder rauswirft. Und man weiß gar nicht so genau, wann kommt jetzt was.
Also was ich an Janniks Musik wahnsinnig gerne mag, ist, der hat diese Intelligenz als Mensch und als Komponist und die macht er hörbar und er spielt mit so vielen Formen, Struktur, mit Mitteln und dann findet er einen Weg, dass Musik auf eine Art komisch sein kann, humorvoll sein kann, weil dieses verschrobene Madrigal da am Schluss mit diesen verzerrten Vokalen, die ich dann noch unterstütze, das hat ja was echt fast Ironisierendes, aber es ist immer auf der Grenze. Und bevor es in eine Richtung schwappen kann, schwappt es auch wieder zurück und ist dann doch so eine Musik, die einen auch irgendwie berührt oder so. Und das mag ich einfach gern.
Ich habe noch eine Frage zu dem Apergis. Das ist ja ein relativ langes Stück und hat eben diese Fantasiesprache, die so zusammengesetzt ist aus Versatzstücken, die wir irgendwie erkennen, aber irgendwie auch nicht. Ist das der Großteil von dem, was Sie sagten, was Sie da in den Kopf kriegen müssen? Weil das sind ja Dinge, die man sich jetzt nicht wie eine Strophe oder ein Gedicht oder ein Prosatext einfach merken kann.
Nee, das muss man sich echt einfach in den Kopf knallen. Also wir haben zwei unterschiedliche Schwierigkeiten. Bei Nina, die macht so Doku im Kopf die ganze Zeit mit Transponieren. Das ist unfassbar, weil es auch sehr undankbar notiert ist, muss man sagen. Und ich mache Sudoku mit Wortspielchen. Aber das knallt man sich wirklich so ins Rückenmark. Das muss man einfach so oft wiederholen, bis es irgendwo im Stammhirn ist oder so.
Und du? Naja, bei mir umfasst es fast 5 Oktaven. Und das ist schon gewaltig für ein Blasinstrument. Und das aber nicht mal eben einen einzelnen Ton da oben oder da unten, sondern hochvirtuos kombiniert, rhythmisch komplex, zusammen soll es auch noch sein, stimmen soll es auch. Also ja, also da lässt er nichts aus.
Und dann wollen wir auch noch, dass es schön klingt.
Ja.
Sie unterrichten ja auch beide in unterschiedlichen Zusammenhängen. Also Sie sind Professorin für Holzbläserkammermusik in Nürnberg. Und außerdem machen Sie auch wohl in verschiedenen Schulen Education-Projekte regelmäßig mit. Und Sie, Frau Sun, geben auch Meisterklassen, Kurse und so. Ich würde gerne wissen, was Sie beide eigentlich weitergeben möchten an Ihre Studenten oder an die Schülerinnen und Schüler, die dann zu Ihnen kommen in die Kurse oder eben auch an der Hochschule. Was ist das, was Sie denen vermitteln wollen? Und ist das unter Umständen auch was ganz anderes, als was die eigentlich von Ihnen wollen? Also haben die andere Wünsche an Sie, als das, was Sie eigentlich irgendwie denen weitergeben wollen?
Ich glaube, ein Musikstudium ist ein Reifeprozess, Mensch werden in vielerlei Hinsicht, und die Musik ist halt ein Teil von diesem Prozess, aber in die Pädagogik spielen so viele künstlerische Aspekte, ästhetische Aspekte, psychologische Aspekte, so viel rein, und es ist auch bei jedem Studierenden, bei jedem Ensemble wieder was anderes, und das finde ich das Spannende, einfach den Menschen zu sehen, wo steht der, wo will der hin, und dem da auf seinem Weg zu helfen und dass sie gut mit beiden Beinen auf der Erde stehen, sich wohlfühlen, Spaß daran haben, was sie tun, die Musik lieben, mit Ausdruck spielen, wissen, warum sie das tun, meistens. Immer muss man es nicht wissen, sogar besser, wenn man es manchmal nicht weiß. Meine Lehrstellen sind ja die Professur für Kammermusik, den Lehrauftrag für neue Musik und den Lehrauftrag für Klarinette. So vielseitig wie das ist, ist für mich auch die ganze Unterrichterei, weil ich eben jeden Einzelnen betrachte und das als was weit Umfassendes sehe. Und dann macht es unheimlich viel Freude.
Das heißt auch, dass Sie für jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin quasi das besondere Rezept dann irgendwie haben, weil ja nicht jeder das Gleiche braucht.
Das heißt nicht, dass ich das Rezept habe. Ich suche danach und hoffe, das zu finden.
Wie machen Sie das, wenn Sie Meisterkurse oder solche Dinge geben, die ja wahrscheinlich auch ein bisschen spezieller ausgerichtet sind?
Meisterkurse sind immer so eine Sache. Also die können unheimlich beflügeln, weil alle Leute wissen, dass sie jetzt in diesen 3 oder 4 oder 7 Tagen alles daraus ziehen wollen. Und dann sitzen alle und stehen und hören immer alle auf der Stuhlkante. Und entwickelt sich immer wie so ein geschlossener Raum. Und wenn man kontinuierlich unterrichtet, gibt es nicht diesen geschlossenen Raum. Dafür gibt es was anderes. Also, dass es eben immer wieder Abstände gibt, in denen sich dann Dinge langfristig entwickeln und so. Das ist alles in allem, denke ich, immer das Beste, was ich denen zur Verfügung stellen kann, ist sozusagen die, in den Kursen vor allem, die Bibliothek, die man da irgendwo bei sich im Kopf hat und versucht, das zur Verfügung zu stellen, was derjenige oder diejenige dann braucht. Und manchmal zieht man die richtige Schublade raus und das ist super für alle. Und manchmal nimmt man die falsche. Und schön ist dann, wenn man eine Chance zur Korrektur hat. Ja, aber insgesamt, wie du das formuliert hast, Nina, schöner kann man es nicht sagen, finde ich.
Naja, das Schöne an dem langfristigen Unterrichten im Vergleich zu den Kursen ist ja auch, dass man einfach einen Entwicklungsprozess begleiten kann, aber auch sehen kann. Und bei den Kursen von beiden Seiten, auch für die Studierenden, der Lehrer, die Lehrerin kommt, das ist irgendwie ganz toll, dann ist der Lehrer, die Lehrerin wieder weg und wenn man eine Frage hat, also ich bin schon ein Freund von einer Kontinuität und an Sachen einfach dranbleiben. Und da ist sogar das heutige Masterstudium von 4 Semestern verdammt kurz. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo dann auch noch so viel hinten runterfällt. Also ich kann nur sagen, die Studierenden heute tun mir echt leid.
Wie ist das denn eigentlich, wenn wir jetzt mal uns vorstellen, dass in hoffentlich absehbarer Zeit ein normales Konzertleben, ein normales Studieren, ein normales Unterrichten auch wieder möglich sein wird? Gibt es Dinge, die Sie dann sich auch irgendwie anders wünschen würden, wie wenn man sozusagen nochmal auf Null geht und die Chance hätte, Dinge, die man vorher vermisst hat oder die man gerne gehabt hätte, jetzt irgendwie zu etablieren? Oder glauben Sie, dass es dann genau da weitergeht, wo wir aufgehört haben?
Ich glaube, wir kriegen einen gewissen Rahmen gesetzt, innerhalb von dem wir uns bewegen müssen, aber den zu füllen, ist eine sehr individuelle Sache. Und ich kann jetzt generell irgendwas ändern, dann ist vielleicht irgendwas leichter oder besser. Aber ob das wirklich leichter und besser wird, hängt vor allem an mir. Und ich versuche einfach mit den Gegebenheiten, die da sind, das Maximum rauszuholen. Und wenn es irgendwelche Erleichterungen gibt, freut man sich. Aber ich tue mich immer ein bisschen schwer. Es ist auch mit diesen Leitbildern, die Hochschulen erstellen und so weiter. Papier ist geduldig, man kann unglaublich viel schreiben, aber es hängt wirklich von den Lehrenden ab. Und man sieht, wenn ein Lehrer mit Leidenschaft und Liebe und Enthusiasmus dabei ist, dann sieht man das auch an den Schülern. Und wenn jemand das nicht hat, sieht man es meistens halt auch. Und da ist es egal, was auf dem Papier steht.
Was wünschen Sie sich denn eigentlich in nächster Zeit als Künstlerin?
Ich wünsche mir eigentlich nur, dass die Engagements, so ein paar von denen, die letztes Jahr ausgefallen sind, vielleicht doch noch stattfinden. Das wäre wirklich ein Traum. Letztes Jahr waren so ein paar Sachen, auf die ich echt 20 Jahre lang quasi hingearbeitet hatte und die sind dann einfach weggefallen. Das war schon ein bisschen bitter. Ja, aber wünscht man sich das wirklich? Was wünscht man sich schon? Und werden dann Wünsche, die dann in Erfüllung gehen, sie dann wirklich so toll? Also, mein Gott, das Leben hat einem ja tausendmal gezeigt, dass erfüllte Wünsche nicht unbedingt das Beste sind, was einem passieren kann. Und umgekehrt, irgendwas fällt plötzlich vom Himmel und man hat es überhaupt nicht erwartet. Irgendwie das Wünschen habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt. Aber dass das Konzertleben irgendwie normal wieder weitergeht mit Menschen und so, na klar, das wünschen uns, glaube ich, alle.
Naja, für mich ist Musik oder eigentlich mein ganzes Leben Austausch mit anderen Menschen, anderen Wesen. Und das wünsche ich mir, dass das wieder stattfinden kann, weil das doch im Moment sehr eingeschränkt und reduziert nur möglich ist. Und dass einfach diese Interaktion, Kommunikation wieder stattfinden darf, dass unsere Reisen wieder stattfinden kann. Ich bin so ein neugieriger Mensch und saug überall diese Dinge auf und mir fehlt es unheimlich jetzt.